Ich habe volles Verständnis mit allem, was der Michael gesagt hat. Das ist auch so, wie ich Gendermedizin lebe. Wir könnten sehr lange darüber diskutieren. Insbesondere, oder besonders lustig ist es, darüber Gender zu diskutieren, wenn sich die Leute nicht kennen. Weil man die Reaktionen ja sonst kennt, wie jemand zu diesem Thema steht. Und bei den Leuten, wo man das zum ersten Mal macht, gibt es oft so offenes Mund oder wie meint er das oder ist Gender nur Frauen? Wir sind konfrontiert in letzter Zeit mit vielen, vielen Sachen, die absolut auf dem berühren, was der Michael ganz gründlich erklärt hat. Und die Emanzipation ist sicherlich was Gutes und war notwendig. Und so wie die Männer es Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht haben, war es nicht gut. Ich sage aber immer, dass man nicht mit gleichen Mitteln dann antworten sollte auf das, was man gemacht hat. Man muss großzügig werden, also egal, um wen es sich da handelt. Die Beispiele werden wir beginnen aufzuklären mit dem, was Michael angekündigt hat, mit einer Diskussion, die ich bei meinen Genderkursen bei Studenten immer wieder bringe und sage. Michi hat angekündigt, dass die Untersuchungen der Medikamente meistens an männlichen Tieren gemacht werden. Und das ist eine häufige Diskussion, die wir beginnen. Und wenn man das so halt in einer Gruppe sagt, die sich damit nicht beschäftigt, kommt oft ein Verständnis davon, was eigentlich nicht dem entspricht, wie es wirklich ist. Sprich Proteste. Proteste im Sinne, naja, sogar da haben wir nur Ergebnisse an männlichen Tieren und. Und man lässt man die Leute darüber diskutieren und fragt, was glauben Sie, warum ist es so? Ist es tatsächlich die Dominanz der Männer in der pharmakologischen Industrie, dass man männliche Mäuse nimmt, oder gibt es andere Gründe? Dann lenken die Leute nach, denken nach und meistens bleiben wir dabei, ja, es ist Diskriminierung. Nein, ist es nicht. Männliche Tiere sind leider Gottes im Labor nichts wert. Und dann sagen die Leute, hä? Was man braucht, ist weibliche Linie. Weibliche Mäuse bringen weitere Mäuse, das macht Geld. Männliche Mäuse sind einfach nur gut, um die Experimente zu machen. Und dann relativiert man das Ganze, warum manche Ergebnisse so verstanden werden. Es gibt gute Gründe, dass es das weibliche Population das oft so versteht, aber in dem Fall ist es halt dann daneben. Wir kommen jetzt zur Urologie und Gender-Aspekte in der Urologie. Aus meiner Sicht erste Stufe der personalisierte Medizin. Wir reden viel über personalisierte Medizin, wir bemühen uns, die Therapien, die Diagnostik, alles anzupassen, bestmöglich anzupassen. So besser? Vielen Dank. So anzupassen, dass wir beste Ergebnisse kriegen. Unabhängig davon, an was wir uns anpassen müssen. Und wie sollen wir personalisierte Medizin machen? Beispielsweise Altersgeriatrie, altersbezogene Medizin oder Pädiatrie, wenn wir so gekonnt Gender ignorieren. Und bei dem Ganzen, was Kollege Leutner schon erzählt und erklärt hat, anatomische Unterschiede, physiologische Unterschiede und. Das heißt, Gendermedizin aus meiner Sicht absolut first step, wenn wir personalisierte Medizin ernst nehmen. Was ich Ihnen heute erzählen werde, sind diese Punkte, das sind chronische Krankheiten in der Urologie anhand vom Gender, Blasenkarzinom, Nierentumore, Harnwegsinfekte, Nephrolithiasis, also Steine, und sollte uns die Zeit erlauben und sollte Interesse bestehen, man könnte meinen männliches Thema, Prostatitis, Prostatakarzinom, also Prostata, ist es auch, wobei es klare Publikationen über vorhandensehende weibliche Prostata auch mittlerweile gibt. Ich beginne mit Blasenkarzinom. Etwas, was mich eigentlich vor Jahren, auch an dieser Publikation sieht man es, meine erste Gender-Publikation, mittlerweile länger als 10 Jahre her, was mich eigentlich dazu bewegt hat, zu realisieren, wie wichtig es ist, Genderunterschiede zu verstehen. Und es ist ein plakatives Beispiel in der Medizin, also in der Urologie vor allem, Blasenkarzinom. Inzidenz, Staging, Prognose. Was will man mit Blasenkarzinom zeigen, was kann man daraus lernen, wie die Vergangenheit war und was tut sich wirklich. Also Männer kriegen Blasenkarzinome signifikant, deutlich häufiger als Frauen. Die Inzidenz bei Männern ist höher, ist ein Fakt, epidemiologisches Fakt. 3 bis 4 Mal häufiger. Die Männer haben auch, egal um welche Art von Tumor, welches Stadium und welches Grading es sich handelt, höheres Risiko an diesen Tumoren zu erkranken. Man könnte jetzt gleich stehen bleiben und sagen, okay, wie wollen und sollen wir das verstehen? Risikofaktor Nummer 1 für Entstehung von Blasenkarzinom ist Zigarettenrauch, also nicht Nikotin, sondern alles andere aus dem Zigarettenrauch. Männer rauchen häufiger oder mehr, denkt man. Aber dann gibt es Beispiele aus den letzten 10 Jahren, wo man die epidemiologischen Daten, was Rauchen angeht, in Osteuropa anschaut, ich glaube Bulgarien Spitzenreiter, wo sich eigentlich pendelt schon Richtung Frauen rauchen mehr als Männer geändert hat oder in die Richtung gegangen. Und nichtsdestotrotz ist aber Inzidenz und die Problematik, die wir kennen bei Blasenkarzinomen, gleich geblieben. Das heißt, Rauchen alleine wird es nicht sein wahrscheinlich. Sind es andere Faktoren, hormonelle Faktoren? Sind es die Faktoren, die relativ einfach sind? Da gibt es auch relativ viele Daten. Einige davon kommen auch aus Wien mit Fragebogen. Wenn man unter uns sehe ich einen Urologen, den werden wir nicht fragen, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, sind Frauen und Männer gleich behandelt bei einem simplen Symptom, nämlich Blut im Harn? Wäre die Antwort wahrscheinlich ja. Aber die Antwort ist nein. Warum ist es so? Sogar die Lehrbücher, in letzter Zeit arbeiten wir an dem, das aus den Lehrbüchern rauszunehmen, sogar die Lehrbücher sagen, alle Harnwegsinfekte oder Vorhandensein von Erythrozyten, Leukozyten im Harn beim Mann sind als kompliziert zu sehen und dieser Patient sollte zum Urologen geschickt werden. Also relativ simpel und klar. Der Urologe sollte dann wissen, was zu tun ist. Bei Frauen nämlich nicht. Also auffälliger Harn, sprich Blutspuren drinnen, Eris, Leukos, sind nicht direkt nach Lehrbüchern so wichtig, dass man sagt, ein Facharzt soll es abklären. Und warum plädiere ich hier auf Fachärzte? Nicht, weil ich etwas gegen Allgemeinmediziner habe, bei weitem nicht, aber es ist nicht in der Natur der Sache, dass ein Allgemeinmediziner Zystoskopie macht. Ist einfach nicht in der Natur der Sache. Und auch wenn man das Beste will, das Maximale, was wir rausholen können, ist antibiotische Therapie. Und wenn man diese Fragebögen dann anschaut, auch in Wien, Arbeitsgruppe vom SMZ Tost, 10 Jahre her, wird man drauf kommen, dass die Periode, also die Zeitspanne bei gleichen Symptomen oder bei gleichen Befunden Frau-Mann deutlich zugunsten von Männern geht, Überweisung zum Facharzt und dann in weiterer Folge die Abklärung, sprich Zystoskopie mit dem Augensehen, ist da was oder nicht. Und viele tragische Verläufe bei Frauen bei Blasenkarzinomen, und da sage ich, Gott sei Dank ist die Inzidenz so niedrig, sonst hätten wir noch mehr Probleme, basieren auf dem, dass die Diagnose einfach zu spät gestellt wurde. Irgendwann mal checkt man, aha, Antibiotikum hilft nicht, wird wohl kein Infekt sein, dann schaltet man weiter. Jetzt komme ich mit publizierten Daten auch, dass wir es noch komplizierter machen. Die Zeitspanne, wo man bereits publiziert hat, schlechteren Verlauf bei Patientinnen, beträgt 6 Wochen. Das heißt, wenn wir 6 Wochen verlieren, sozusagen, und verspätet die Diagnose stellen, können wir schon damit rechnen, dass die Prognose schlechter sein wird. Das ist ja nicht viel Zeit bei aggressiven Blasenkarzinomen. Da sehen Sie jetzt weitere Daten, die alle in die gleiche Richtung gehen. 17.000 Patienten, Frauen haben 13% höheres Risiko, an einem Harnblasenkarzinom zu versterben, trotz dieser niedrigen Inzidenz, eben weil die Betreuung begonnen mit Diagnose und in weiterer Folge allen anderen, gebe ich Ihnen weitere Beispiele, da gibt es viele Theorien. Es ist schwierig, Qualität der Behandlung zu messen. Aber man kann Nebenprodukte nehmen, Beispiel Blutverlust bei der OP, Liegedauer, Begleitmedikation. Das sind alles Parameter, die man als Surrogat für die Qualität nehmen kann. Sehr lange haben die Urologen sich untereinander getröstet in diesen epidemiologischen Studien und gesagt, ja, Blasenentfernung bei Mann und bei Frau, bei beiden geschieht es im Becken. Und Männerbecken ist dem Urologen alleine schon durch relativ hohe Anzahl der Prostataoperationen anatomisch gesehen bestens bekannt. Da ist ja nicht viel Unterschied. Viele meiner Kollegen sagen, dass sogar eine Zystoprostatektomie einfacher zu machen ist als eine Prostatektomie. Ich meine, ähnlich gleich, also ähnlich schwer oder ähnlich einfach. Aber viele sagen sogar radikalere Operationen noch einfacher als nur Prostata. Sprich, eine Zystektomie beim Mann, bei jemandem, der viel Chirurgie macht und auch Prostatachirurgie betreibt im Becken, ist eigentlich nichts Neues. Frauenbecken ist anatomisch etwas anders. Da muss man sich auch die Exenteration vorbereiten, Vaginalwand steht im Weg, man hat Uterus dahinter und. Ob das wirklich jemals klar wird, dass man sagen, ja okay, genau dieser anatomische Unterschied und weniger Übung, weil eben eine ganze Entität fehlt, führt dazu, dass Blutverlust bei Frauen in vielen Studien als höher gezeigt wurde, längere OP-Zeiten und. Und dann 13% höheres Sterblichkeitsrisiko, kann ich nicht beweisen, aber es geht alles in diese Richtung, dass auch bei Dementität Chirurgie etwas zugunsten von Männern sich abspielt. Wenn ich dann sagen würde, okay, es gibt jeder, der Onkologie kann, verfolgt, liest, mag, weiß, dass Stadienverteilung direkt verbunden ist mit Überleben, mit der Prognose, mit allem, was man dem Patienten anbieten kann. Dann werden Sie auch sehen, dass wenn man sich das bei Bladenkarzinom im Detail anschaut, dass das Rezidivrisiko, sprich ob der Patient oder die Patientin wieder einen Tumor bekommt, auch in einem primären T1-Stadium heigret, auch wieder zugunsten von Männern, also ungünstig für Frauen auskommt. Wieder Theorie dahinter, will ich Ihnen sagen als Urologe, worüber wir dann diskutieren, warum es so ist. T2, sprich Muskelschicht, Tumor wächst bis in die Muskelschicht und es beginnt immer auf der Oberfläche, innen, also Urothel, es ist immer urothelial, ich rede nur von Urotheltumoren bei diesen Daten. Wächst nach innen oder wächst nach außen, ist ein großer Unterschied. Wenn Tumor vom Urothel Richtung Lumen, Richtung Haaren wächst, wird es TA bleiben und kann auch sehr groß sein. Sehr, sehr, sehr groß Richtung Blasen, Lumen. Aber es passiert nicht viel. Diese Tumore metastasieren nicht. Wenn Tumor aber aggressiv Richtung Muskel wächst und T2 erreicht, sprich Muskelschicht erreicht, dann ist Metastasierungsgefahr sehr hoch und dann können Sie denken an diese 6 Wochen, die ich Ihnen gesagt habe, bereits publizierte Daten, Verschlechterung im Stadium bereits 6 Wochen nach der Diagnose. Das heißt, wir haben ab dem T2-Stadium relativ wenig Zeit. Und jetzt haben Sie hier T1. T1 ist Mikrometer vor dem T2. Da ist Lamina propria da, aber noch halbwegs dicht, dass uns von Muskulatur schützt. T2 ist klare Indikation für Blasenentfernung. Also bei T2 schnell agieren, Zystektomie, Blase raus und damit schauen, dem Patienten bestens zu helfen. Bei T1 kann man noch endoskopisch, also mit der Kamera, mit Resektoskop tumorlokal behandeln und die Blase noch erhalten, was für Lebensqualität in weiterer Folge entscheidend ist. Und was meine ich jetzt damit? Rein physiologisch gesehen ist die weibliche Blase etwas dünner. Es ist einfach so, dass weniger Muskelschicht im Detrusor und weniger Kapazität bei Frauen zu sehen ist. Das, was man bei einer Resektion nicht will, ist eine Perforation. Man will nicht wirklich außerhalb von Blase sein. Was man aber braucht, um richtigen Staging zu machen, ist Muskel. Ohne Muskulatur ist die Resektion nicht komplett. Also man könnte, wenn man wirklich streng wäre, und ich neige bei Blasenkarzinomen streng zu sein, könnte man sagen, unbrauchbar. Also einfach Tumor abzuschaben, aber dabei nicht Muskulatur zu haben, lässt dem Pathologen keine Chance zu sagen, was für Stadium es ist. Er kann sagen, maximal T1, aber Muskel nicht vorhanden. Sprich, wiederhol die Resektion. Weiter Zeit. Das, was bei Frauen passiert, glauben wir können es wieder nicht beweisen, ist, dass man ein bisschen reservierter ist mit der Resektion, weil man dadurch, dass die Blasenwand dünner ist, leichter perforieren kann, theoretisch, und ein bisschen zögerlicher resiziert. Die Tatsache ist, dass die Serien zeigen, dass bei Frauen auch häufiger, signifikant häufiger als bei Männern, Muskel nicht vorhanden ist. Was dann die gesamte Sache zumindest im besten Fall verzögert, dass man noch eine Resektion braucht danach mit Muskel, um sicher zu sein, ob dort die Tumorzellen sind oder nicht. Ich hoffe, dass das jetzt Sinn macht als Bild, dass man wirklich ja, Blase gendermäßig so versteht wie ein Urologe, was mein Ziel wäre. Und Sie sehen sie, überleben Männer und Frauen wieder deutlich schlechter Frauen. Wenn man relativ einfach denkt als Mediziner und sagt, okay, was fällt mir als erstes ein, Frauen, Männer, wenn man jetzt nicht komplex alles soziologische, alle anderen Komponenten hineinnimmt in die Gleichung, wird man wahrscheinlich als erstes sagen, ja, Hormone, das ist evident anders. Da unterscheiden sich Frauen und Männer deutlich, klar, messbar, vom Kleinen auf, es betont sich in Pubertät, es betont sich in Klimakterium, also immer wieder kommen wir auf diese klare Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern. Ob es eine Rolle gibt, ich bin davon überzeugt, ja, deutlich mehr als wir glauben, was Tumorentstehung und Verlauf angeht. Jedoch ist es bis jetzt sehr, sehr, sehr wenig untersucht oder noch untersucht, vielleicht auch nicht so wenig, aber bewiesen wurde wenig dadurch. Es gibt bekannte Studien mit Knockout-Mäusen, wo man Rezeptoren für Androgen, also Androgenrezeptoren ausschaltet und dann beobachtet die Inzidenz bei weiblichen Maus ohne Androgenrezeptoren. Und die nähern sich den Frauen. Das heißt, es gibt viele Ansätze, die wir noch nutzen könnten, um wirklich möglicherweise in der Zukunft sogar eine Art Hormontherapie zu benutzen. Derzeit gibt es keine Hormontherapie bei Blasenkarzinomen. Es gibt auch keine Hormonblockade der Rezeptoren bei Blasenkarzinomen. Bei der Prostata sind die damit gut, aber nicht bei der Blase, weil wir keine Studien diesbezüglich haben, außer Translational Research, wo es Ansätze gibt, dass die Onkogenese sich sehr anlehnt an die Endokrinologie, aber wir haben noch immer keine Ergebnisse. Ich zeige Ihnen das, was ich angekündigt habe, die Expression der Androgenrezeptoren oder Östrogenrezeptoren, ERAR. Und da werden Sie sehen auch, wie viele Striche da sind. Sprich, direkt für die Qualität der Studie wird eine Sache angeschaut anhand von 30 Patienten und dann haben Sie zwei Striche, also Strich AR, Strich AR Alpha, nur AR Beta angeschaut. Und wir wissen, dass alle diese Rezeptoren wichtig sind, dass sie potenziell eine Rolle spielen könnten. Sie werden kaum, außer beim Miyamoto finden, jemanden, der alle Rezeptoren angeschaut hat, beim ganzen Kollektiv, und dann kombiniert hat die Subgruppenanalysen. Also Qualität der Studien relativ schlecht und wir bewegen uns nicht nach vorne. Schade. Wie ist es, wenn wir Blasenkarzinom jetzt sagen, okay, das verstehen wir zumindest oder wir haben zumindest epidemiologisch gesehen, eingesehen, es gibt Unterschiede, die relevant sind, wir wissen noch nicht, was wir damit wirklich therapeutisch beginnen, aber wie schaut es bei anderen onkologischen Entitäten? Wieder die gleiche Gruppe, ich habe praktisch meine Arbeiten genommen, weil ich die am besten verstehe und die anderen sind nicht deutlich besser zu dieser Thematik. Zeige ich Ihnen anhand von diesen paar Seiten. Blase haben wir absolviert, da habe ich in einem Review-Arbeit vor kurzem oder relativ kurzem probiert, alle urologisch-onkologischen Entitäten auf Gender so zu untersuchen bei derzeit bestehenden Daten weltweit. Blase haben wir schon durchgekaut, da sind wir schon Experten zusammen, glaube ich. Da sehen Sie auch T1, 2, TA, da sehen Sie die Unterschiede, die wir besprochen haben. Behavior, smoke more, smoke less, aber prinzipiell sind das die einzigen Unterschiede, die wir bis jetzt erkannt haben. Außer die Epidemiologie, dass es für Frauen schlechter ist. Das wissen wir. Warum, wieso, weshalb, verstehen wir nur, sofern ich Ihnen hier draufgeschrieben habe. Niere haben wir bis jetzt nicht besprochen. Wenn man als Urologe über Nieren redet, denkt man an Nierenzellkarzinome. Also Karzinome, Tumore der Niere, die vom Parenchym kommen. Wenn man als Laie oder vielleicht noch in jüngeren medizinischen Jahren Niere sagt, könnte man vielleicht auch UTUC einmal, UTUC steht für Upper Tract Urothelial Cancer, dazu zählen, weil es ist theoretisch in der Niere, wenn Nierenbecken oberen Trakt Tumor zeigt, aber da handelt es sich um andere Genese, das sind genau die gleichen Tumore wie in der Blase, oder genau gleich ist nicht ganz richtig, aber das sind Urothelkarzinome, Auskleidung, weil Verlauf anders ist. Was ich hier zeige, und was ich meine, wenn ich sage Nierentumor, da meine ich Nierenzellkarzinome. Also klar Parenchym, Nierenparenchym. Und da sehen Sie, die Unterschiede mit Rauchen sind gleich. Also grundsätzlich Männer rauchen mehr als Frauen. Aber Sie sehen wieder bei der Diagnose, relativ und weil es nicht so klare Daten wie bei Blasenkarzinom gibt, wieder besseres Überleben. Das hat mich sehr verwundert bei Nierenkarzinomen. Die Männer, auch zweite Entität hintereinander, wo Inzidenz höher ist, also Risikoverhalten oder was auch immer, oder doch Hormone, I don't know, aber irgendetwas, was die Männer Richtung Onkologie nicht bevorzugt. Und das, was wir gelernt haben bei UTUC oder beim pelvischen, also beim UTUC, der Urothelkarzinom vom oberen Trakt, also nicht Harnleiter, sondern wirklich oberer Trakt, also Hohlraumsystem, werden Sie sehen, dass da wieder Östrogenrezeptoren Beta zwar eine Rolle spielen, keine Daten über Alpha, und da kommen wir wieder dazu, wie beim Blasenkarzinom, eine Spielwiese, die bespielt werden könnte, da, wo es sich um UTUC handelt, sprich, das ist jetzt oberer Harntrakttumor, Urothel, werden Sie sehen, okay, es ist wahrscheinlich nicht viel Interesse, weil A, Inzidenz, Gott sei Dank, insgesamt relativ niedrig, es sind weniger Specimens, weniger Patienten, die man behandeln kann. Und wenn man bei einem so häufigen Tumor wie Blasenkarzinom schon nicht die Erkenntnisse gefunden hat, warum Urothel spinnt, ist es bei Utuk noch schwieriger. Jetzt sind wir bei diesen richtigen Nierentumoren. Also Sie sehen, das ist jetzt im Parenchym, nicht wie davor im Hohlraumsystem. Werden Sie sehen, wieder 40 bis 60 Jahre ist der epidemiologische Peak bei Männern, bei Frauen genau das Gleiche. Sie werden sehen, dass die Frauen da jetzt im Gegensatz zu Urothel besseren Outcome haben. Also wieder, Niere ist noch einfacher zu behandeln für Urologen, wenn man Gender anschaut, weil Niere und Niere sind gleich. Da gibt es keine anatomischen Unterschiede, das ist gleiche OP-Technik, das sind gleiche Medikamente, sogar gleiche Dosierungen immer noch. Also wenn maximal adaptiert auf Kilogramm Körpergewicht, aber nicht Gender. Also alle anderen Gründe, die du benannt hast, Michi, sind auch hier ignoriert, leider Gottes, weil wir es nicht besser wissen im Moment. Aber Sie sehen, Outcome ist hier in dem Fall bei Männern schlechter. Die Histologie, sie werden diese, das ist jetzt inzwischen geändert pathologisch ein bisschen, dass man papilläre Tumore und klarzellige Nierenzellkarzinome nicht mehr so einteilt wie damals pathologisch, aber im Prinzip nicht wichtig, weil man sieht, dass gewisse histologische Entitäten auch gendermäßig zugeordnet werden können. Kann man sich auch wieder zusammenreimen, was kann mich dazu bringen, als Frau oder als Mann, mehr von diesen und weniger von anderen zu haben, und zwar generell, weltweit. Genom, sicherlich ein Thema, da wird sich sicherlich in der Zukunft viel mehr tun, als wir derzeit machen, aber Sie sehen die katabolischen Prozesse, die bei Frauen, wenn sie bei der Frau überexpressed sind, also Overexpression, steigen das Risiko. Androgenrezeptoren wieder, also wieder ein bisschen Hormone, Promotion aber bei beiden Geschlechtern und hypothetisch in ein paar Papers behauptet oder halt bewiesen anhand von sehr niedrigen Anzahl der Patienten, dass Östrogen vielleicht sogar protektive Rolle spielen könnte, was dann auch in weiterer Folge erklären würde, warum die Unterschiede genderbezogen so sind, wie sie sind. Epidemiologie, weniger Diagnosen bei Männern, mehr Diagnosen bei Frauen. Da gibt es auch wieder Studien, die probieren zu sagen, warum. Wenn ich Ihnen jetzt, wenn ich Sie fragen würde, was glauben Sie, wie kommt man heutzutage im Gegensatz zu vor 60, 70 Jahren meistens zu einer Diagnose Nierentumor? Was wäre die Antwort? Die Zufallsbefunde durch CTs, MRTs, die wegen was anderem angeordnet sind. Das heißt Kreuzschmerzen, was auch immer, Unfall, Trauma oder einfach so. Früher war im Prinzip, das kenne ich aus Lehrbüchern, ich habe es nicht gesehen, ich habe Gott sei Dank die Zeit nicht erlebt, war eigentlich tastbarer Tumor mit Blut im Haar, mit Problemen mit Verdauung und da hätte man gesagt, okay, da glaube ich, haben wir einen Nierentumor. Weil manche oder viele Nierentumore metastasieren relativ spät und da haben sie schon große Tumormasse dabei. Mittlerweile handelt sich bei uns jetzt, ich habe die Daten, unsere Daten nicht im Kopf, aber ich habe es vor kurzem berechnet, wir sind eindeutig über 50 Prozent, bei Tumor große Erstvorstellung unter 5 cm. Sprich Inzidentelomen. Man findet einfach durch diese vermehrte Diagnostik, die wir betreiben, Tumore relativ zeitig, was auch in weiterer Folge damit resultiert hat, dass wir Großteil der Nieren erhalten und nicht so wie vor 15 Jahren Nephrektomien bei minimalem Tumor. Da gibt es viele Daten dazu, die uns dazu bewegt haben, Sicherheitsdaten. Aber dadurch, dass wir auch relativ kleine Tumore derzeit als Erstpräsentation bekommen, erhalten wir Großteil der Organe, was gut ist. Ich komme von Tumoren weg und habe absichtlich genau diese Seite als Einführung in die Harnwegsinfektionen geführt. Jährlich über 1,7 Millionen Tage Arbeitsunfähigkeit bei Harnwegsinfektionen bei Frauen. Also wenn wir jetzt grippaler Infekt oder irgendwas, irgendeine Erkrankung vom oberen Respirationstrakt, weil das hat sich jetzt auch definitionsgemäß nach Corona ein bisschen geändert, wenn wir das ausnehmen würden, ist das mit Abstand die häufigste Erkrankung bei Frauen. Harnwegsinfekt, sei es jetzt symptomatisch, asymptomatisch, febril, afebril, aber Keime und Beschwerden, weil die Keime im Harntrakt sind. Jetzt habe ich was falsch gedruckt, macht nichts. Geht schon. Wir unterscheiden zwischen unteren und oberen Harntrakt. Unterer Trakt deutlich einfacher zum Behandeln, deutlich harmloser und praktisch nie bei Frauen notwendig, wenn nur unterer Trakt befallen ist, dass man bei Frauen, dass wir Spitalsaufenthalt brauchen oder IV-Antibiose. Sehr selten. Bei Männern nicht wirklich so. Prostatitis und Epididymitis sind Organe, wenn die Keime dort sich manifest machen, sprich symptomatisch, ist oft genau das viel schlimmer, als wenn oberer Trakt, also Pyelonephritis bei Männern, relativ selten. Oberer Trakt, Pyelonephritis, also Entzündung der Niere, meistens, oder nicht meistens, es ist nicht möglich, oberen Trakt als infektiös zu sehen, also Pyelonephritis zu diagnostizieren, wenn die Keime nicht nach oben kommen. Wenn die Keime nur unten sind, in der Blase, dann gibt es kein Pyelonephritis. Was ist die häufigste Ursache? Harnreflux. Sprich, beginnt mit der Blase, mit dem Reflux kriegen die Keime Möglichkeit, sich nach oben zu transportieren und verursachen Pyelonephritis. Pyelonephritis vor Antibiotika, sehr hohe Sterblichkeit. Manche Autoren geben an bis zu 70% vor Antibiotika. Das heißt, ist schon ernsthaft, weil Blut, gute Durchblutung, relativ leicht Sepsis, also Pyelonephritis ohne Antibiose ist nicht, keine spaßige Erkrankung gewesen. Heutzutage kennen wir praktisch keine Todesfälle bei Pyelonephritis, auch bei Prostatitis praktisch nicht, aber das Ganze verdanken wir nur der Antibiose, nicht besserem Verständnis oder sonstigen. Abszesse der Niere klingt schlimm, ist meistens weniger schlimm als eine Pyelonephritis, weil es handelt sich um abgekapseltes Ereignis und das, was wieder problematisch wird, ist meistens Sepsis und nicht per se infizierter Harn, was pendelt. Klinische Symptomatik. Unterer Trakt, oberer Trakt. Unterer Trakt kennt jeder. Dysurie, Harndrang, Polakissurie, also häufig urinieren, Unterbauchbeschwerden, Hämaturie, Blut im Harn. Gender unspezifisch. Betrifft beide Geschlechter gleich. Oberer Harntrakt, Flankenschmerz, Fieber, da zentralisiert sich schon, die Erkrankung wird zentraler. Bauchschmerzen, Entzündungsparameter sind erhöht. Sprich, als Richtlinie für unsere jüngeren Kollegen auf der Urologie, wenn sie beginnen, Notfall zu machen, bei klinischem Verdacht auf Pyelonephritis empfiehlt sich immer eine Laborkontrolle. Ein Pyelonephritis vielleicht klinisch, ohne Elevation im Labor wird meistens auch kein Pyelonephritis sein. Das ist so grob gesagt. Eine Pyelonephritis mit Elevation, Leukozyten, CRP und Fieber dazu ist auch oft die Ursache für die Aufnahme im Spital. Das heißt, das sind große Unterschiede zwischen diesen oberen Traktbeschwerden, genderunspezifisch, und unteren Traktbeschwerden. Inzidenz. Buben höher bis zum dritten Monat im Babyalter. Also pädiatrisch ist die Lage anders. Die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, sind Erwachsene. Mädchen bis zum 10. Lebensjahr übernehmen schon die Führung bis zu 3% und Buben fallen maximal auf 1%. Schulkinder noch schlimmer für Mädels, 5% und Buben noch besser. Und unkomplizierte prämenopausal 0,5 bis 0,7 pro Patientin, Männer nur 60 pro 100.000. Also eindeutig eine lästige Erkrankung für Frauen. Urologen erklären sich das wieder relativ einfach. Es sind anatomische Unterschiede, Länge der Haarröhre. Dann die Tatsache, dass die Haarröhre bei Frauen endet im Schleimhaut, wo Verschleppungsinfekte deutlich einfacher sind als bei Männern, wo es endet im Freien. Plus die Länge. Bis die Haarröhre penetriert wird durch die Keime, bis die Blase erreicht wird, geht man wahrscheinlich schon mal aufs Klo und rein mechanisch kommt zur Spülung von Keimen. Bei einer längeren Haarröhre. Bei einer Haarröhre von 3 cm ist nicht mehr viel drinnen. Das ist auch eine relativ einfache Erklärung, aber die ist plausibel. Sogar ich glaube an das. Risikofaktoren Frau. Kurze Haarröhre haben wir absolviert. Nähe zur Vaginalanalregion. Ja, spermizide Substanzen, davon rate ich ab. Diaphragma und Diaphragma wird immer kombiniert. Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ein bisschen kenne ich mich aus. Diaphragma und Spermizide werden immer kombiniert. Spermizide stören so sehr pH-Werte und natürliche Flora bei Frauen, dass praktisch vorprogrammiert Harnwegsinfekte bei dieser Art der Kontrazeption kommen. Geschlechtsverkehr per se ist ein Risikofaktor bei Frauen. Ist auch schlimm, aber es ist so. Da könnte man sich meinen, was hat sich Natur dabei gedacht? Ja, ne? Ich weiß es auch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass viele Beziehungen belastet sind durch Geschlechtsverkehr, wo man oft darüber diskutiert, ist es eine STD, also ist das wirklich eine geschlechtlich übertragbare Erkrankung, was jetzt die Beschwerden macht, oder ist das einfach ein Harnwegsinfekt als Folge vom Geschlechtsverkehr, mechanisch. Und meistens ist es das Zweite. Bitte.
Ich habe schon vor einem halben Jahrhundert gelernt, das Sektglas danach, das Glas Sekt danach ist die beste Prävention gegen den Harnwegsinfekt.
Okay, stimmt nicht. Leider. Leider ist es Anekdote. Ausschwemmungsstudien gibt es, das zeige ich Ihnen, ob jetzt Sekt extra noch mehr bringen sollte wegen CO2, ist meiner Meinung nach nicht untersucht, aber wir wissen, dass die Spülung danach, ich zeige Ihnen, ich habe diese Folien, eigentlich versagt. Theoretisch wäre es möglich, dass man sich das so erklärt und sagt, ja okay, wenn es nur mechanische Penetration ist und die Keime kommen hoch, bevor sie sich vermehren, spüle ich sie raus. Es funktioniert leider nicht. Wenn man sich anschaut, Anzahl der Patientinnen, die doch nach Geschlechtsverkehr bei alles richtig machen, Infektionen entwickeln, symptomatische Infekte, dann sieht man, und ich zeige Ihnen die Daten, dass es leider nicht so ist. Zusätzlich zum Geschlechtsverkehr, Schwangerschaft, da steigt Anzahl, also Inzidenz der Harnwegsinfekten bei Frauen, bei schwangeren Frauen steigt, und Menopause, auch hormonelle Störung, wo sich auch relativ leicht erklärbar, Viskosität von Schleim ändert sich und dadurch einfach Besiedlung von Keimen in dem unteren Trakt möglicher ist oder leichter ist. Beim Mann, wie wir schon gesagt haben, werden alle Harnwegsinfekte als kompliziert eingestuft und somit ad Facharzt. Veränderungen im Urogenitaltrakt beim Mann im Laufe der Jahre, Tumore nehmen zu, also Blasenkarzinom, Prostatakarzinom mit dem Alter, BPH, leider Gottes unvermeidbar. Jetzt ist nur die Frage, mit welcher Dynamik entwickelt sich eine gutartige Prostatavergrößerung beim Mann. Aber dass es zum Wachstum von Prostata kommen wird, bei jedem von uns Männern, ist Fakt. Phimose, Verengung, sei es physiologisch, meistens dann gerichtet im Kindesalter, aber auch eine Reihe an Erkrankungen führt zu Phimose sekundär, also Lichensklerosus, Diabetes. Es gibt vieles, was dazu führt, dass die Phimose dann sich entwickelt in Erwachsenenalter, was in weiterer Folge mit Infekten, häufig mit Infekten dann resultiert. Hospitalismus, problematisch, besonders bei Katheter. Stuhlinkontinenz und Harninkontinenz, also Einlage, signifikant höhere Anzahl der Patienten mit positiven Harn- und symptomatischen Harnwegsinfekten ist bei Harn- und Stuhlinkontinenten und reduzierter Allgemeinzustand. Risikofaktoren BPH und Restharn. Wenn man sich das so anschaut, sollte man eigentlich davon abgehen, dass man irgendetwas bei jemandem mit der Diagnose BPH, also gutartige Vergrößerung der Prostata, sofern er keine Symptome hat, dass die Tatsache, dass Volumen höher ist, sollte jegliche Aktion unterlassen. Sprich, das ist nur eine Erkenntnis. Nichts anders machen. Wenn aber zur Störung der Miktion kommt, das soll Urologe oder halt Arzt unterstützend wirken und probieren, diesen Fluss zu erhalten. Sprich, Behandlung mit Alpha-1-Rezeptorblocker, jegliche Erleichterung der Miktion schont auch in weiterer Folge von Harnwegsinfektionen. So in etwa soll es sein. Harn soll fließen, sage ich ja immer. Ober- oder unterer Trakt. Harn ist nicht gedacht als stehendes Gewässer. Blase muss entleert werden. Restharn ist immer Risikofaktor. Reflux ist Risikofaktor. Harn raus, fließen. Produktion raus. Keine Verzögerung. Die Veränderungen im Urogenitaltrakt sind mehr oder weniger dann dadurch klar. Die Prävention. Und jetzt kommen wir zu Sachen, die mit Sekt angesprochen waren. Trinkmenge auf alle Fälle. Also, 2 Liter ist allgemein akzeptierter Volumen, was man in 24 Stunden, also solange man nicht schläft, zu sich nehmen sollte. Ich sage, 3 ist besser. Wasser ist gut, Spülung ist gut, Bewegung vom Harntrakt ist immer gut, also Bewegung vom Harn innerhalb vom Harntrakt ist gut. Und ich, wenn man mich fragt, was ist wirklich ideal, meine ich zu behaupten, immer, sofern Sie es schaffen, dass Ihr Harn, was Sie ausurinieren, wie Wasser ausschaut, dann wissen Sie, Sie sind gut. Je heller, umso besser. Also dunkelorange ist schlecht. Konzentrierter Harn ist definitiv, definitiv ein Zeichen dafür, dass Sie zu wenig trinken. Man probiert immer zu erklären, ja, aber ich esse viel Salz und da ist alles lieb und nett, aber auch Salz kann man verdünnen. Also zum Schluss so hell wie möglich. Kontrazeption. Also was ich damit meine ist, egal was Sie tun, tun Sie es, aber probieren Sie Diaphragma und Spermizide zu vermeiden. Weil da gibt es klare Daten, dass die Anzahl oder die Inzidenz sich richtig ungut verändert in Richtung Infektion, Infektion, Infektion. Postkoitale Miktion war angesprochen. Ob da jetzt tatsächlich besser wäre mit Sekt, I don't know. Aber es ist, postkoitale Miktion ist empfohlen, wobei die Daten zeigen so 50-50 Erfolg. Damit ist gemeint, absoluter Liebestöter, direkt nach dem Geschlechtsverkehr nicht kuscheln, nichts machen, aufstehen und Blase entleeren. Das heißt, Geschlechtsverkehr für Frau sollte auch nicht bei leerer Blase erfolgen. Auch wieder nicht etwas, was... Und oft, wenn Sie das summieren, das heißt, Geschlechtsverkehr, ich muss schauen, dass ich nicht davor am Klo war, dann ist es vielleicht noch ein Störfaktor, weil die Blase nicht leer ist. Und dann sage ich direkt danach, ich muss die Blase entleeren. Um 50% Chance zu bekommen, ein bisschen besser zu sein in der Inzidenz, ist für mich kein Erfolg. Aber es wird empfohlen, bei jemandem, der wirklich chronisch an dem leidet, auch das zu machen. Damit meinen wir Blasenentleerung, wie wir gelernt haben, Harn muss fließen. Hygiene brauche ich nicht im Detail erklären. Warm halten. Mit warm halten ist gedacht, es ist ja auch relativ gut dokumentiert, physiologisch, dass Unterkühlung vom Gewebe zu günstig sich auswirkt zur Inkubation von Keimen. Unser Körper neigt Temperatur so zu steigen, um eben Bakterizid zu wirken. Und wenn wir unterkühlen gewisse Regionen, haben die Bakterien eine Chance. Wenn sie da sind, und die sind immer da, weil es relativ attraktive Stellen sind zum Leben, es ist feucht, es ist warm, es kommt immer Nahrung rein, raus, es ist wirklich undenkbar, die Region steril zu halten, ist unmöglich, das wissen wir. Ob man jetzt physiologische Flora hat, ob genug Milchsäure produziert wird von Döderleinschen Stäbchen, ob diese Balance da existiert, das ist nicht immer einfach, aber davon hängt zum Schluss ab. Deswegen ist die Aufbau vaginale Flora, warm halten und diese ganzen Sachen sine qua non, dass man wirklich vorbeugend wirkt, insbesondere wenn man schon dazu neigt, chronische Harnwegsinfekte zu entwickeln. Hormonsubstitution. Damit sage ich nicht, dass man es machen soll. Was ich damit sage, ist, dass die Hormonsubstitution sich positiv auswirkt auf die Inzidenz. Sprich, wenn man wirklich geplagt wird in der Menopause mit schwer behandelbaren oder immer wiederkehrenden rezidivierenden Harnwegsinfekten, ist hormonell eingreifen vielleicht eine Lösung, was Ihnen ermöglichen würde, vielleicht weniger symptomatische Tage oder symptomatische Wochen nennen. Auf alle Fälle Hormonsubstitution kollektiv verglichen mit Nicht-Hormonsubstitution kollektiv weniger Harnwegsinfekte. Das ist die Aussage. Immuntherapie. Daten, so lala, ich hätte mehr erwartet von Urovaxom und Co. A, B, da greifen sie ausschließlich auf Coli. Und viele Infekte, die wir haben, sind nicht ausschließlich durch Escherichia coli verursacht. Das heißt, da muss man auch wieder wissen, was will ich bewegen, eigene Patienten so gut kennen, dass man dann tatsächlich sagt, okay, mit Immunisierung vielleicht. Ansäuern. Ist gut? Ist gut. Die Frage ist nur, womit. Viele Leute, die zu mir kommen, oder viele Patienten, die zu mir kommen, versuchen anzusäuern mit Vitamin C. Das funktioniert relativ schlecht. Es gibt Medikamente, die man, wie zum Beispiel L-Methionin, die wir benutzen zum Ansäuern vom Harn in der Steintherapie. Ist aber off-label, aber das säuert wirklich an, so dass die Steine aufgelöst werden. Das heißt, man kann pH messen, da kriegen Sie Ziel pH und säuern an. Prävention gut, Problem wird aber meistens mit Harnansäuerung nicht gelöst, sondern in der Kombination mit Antibiotika und dann als Prävention in weiterer Folge für ausgesuchte Fälle ist das denkbare Szenario. Intravesikale Prophylaxe, da habe ich viel zu wenig Erfahrung, weil ich bis jetzt an zwei Urologien gearbeitet habe und alle beide Chefs, also sowohl der jetzt im AKH, also Professor Schariat, als Primarius Breinl in St. Pölten davor, waren stark dagegen, mit Instillationen zu arbeiten und das basiert anhand von wirklich guten Daten, die zeigen wenig Unterschiede. Jetzt arbeite ich auch mit dem Professor Thalhammer im AKH und er sieht das als letzte Bastion der Verteidigung schon positiv. Er meint, wir haben alles andere schon ausprobiert und glauben Sie mir, das gibt es. Junge Frauen, wo IV-Therapie über 3 Wochen schon gelaufen ist und wir kriegen, und anatomisch alles okay, also nicht, dass man jetzt denkt, Fistel, irgendwas, wir kriegen die Keime nicht weg. Da spielen wir, wir haben relativ wenige, aber doch Patienten mit Instillation und ich muss sagen, nein zu sagen wäre falsch, weil manches Mal bleibt nichts anderes übrig. Dann kann man mit intravesikalen Prophylaxe doch was bewegen. Und antibiotische Prophylaxe, letzte Bastion der Verteidigung, relativ simple Rechnung, wenn man mit Patienten redet. Unsere Definition sagt, mehr als 6 Infektionen im Jahr sind sie im chronischen Harnwegsinfektstatus. Unsere Daten zeigen auch, dass sehr selten nur 3 Tage behandelt werden, was eigentlich bei unkomplizierten Harnwegsinfekten empfohlen wurde. 3-tägige antibiotische Therapie. Meistens ist es 5, 7, 10, weil noch ein paar Antibiotika dazu. Und wenn Sie dann zusammenzählen, 6 mal 3 mal die Dosis, werden Sie auf Dosis X kommen. Und wie wir die Prophylaxe machen, ist, dass man 1/4 der Dosierung bis Hälfte, je nach Schwergrad, empfehlen und zwar bei Risikoverhalten zu Beginn. Und schauen, zum Beispiel Geschlechtsverkehr wird identifiziert. Es geht eh gut, aber nach Geschlechtsverkehr mit meinem Freund oder Mann kommen die Symptome. Dann sagen wir, okay, wir beginnen nicht, nehmen Sie jeden Tag Prophylaxe, sondern bei Risikoverhalten, sprich vor oder nach dem Geschlechtsverkehr. Und wenn Sie dann summieren, 1/4 und die Infekte kommen weg, sind Sie im Jahr trotz Prophylaxe bei geringeren Belastung, was Antibiotika angeht für Ihren Körper. Und das ist die Situation. Manches Mal reicht es nicht aus, weil man risikoreiches Verhalten nicht definieren können. Es kommt nach Geschlechtsverkehr, es kommt nach Sauna, es kommt jeden Tag, es kommt jede 3. Woche. Dann steigt sich die Dosierung, die man als Prophylaxe nimmt. Und nichtdestotrotz, Lebensqualität kommt zurück, ist es manches Mal wirklich einziger Exit-Szenario. Praktisch unter Antibiotika immer zu leben. Eine Partnerbehandlung hängt davon ab, welche Keime man in der Kultur isoliert. Bei einem Harnwegsinfekt mit einer Flora, die beim Mann nichts ausmacht, ist es völlig unnötig, einen Partner zu behandeln. Also ich rede von Harnwegsinfekten. Bei STDs, ja, natürlich. Bei Keimen, die ausschließlich, zum Beispiel ein Paradigmenwechsel ein paar Jahre zurück, ist Ureoplasma urolyticum, wo man jahrelang gelernt hat, gehört zur normalen Flora beim Mann. Bei Frauen war man sich nicht ganz einig. Mittlerweile sieht man viele Gründe, warum man auch die behandelt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, dienen als Vektoren. Die Keime, die sich sonst weniger bewegen, bei einer Masse von anderen Keimen bewegen sich in der Gruppe schneller und. Aber eine obligatorische Partnerbehandlung bei Harnwegsinfekt, nein, keine Empfehlung. Also, Cranberries, Trinkmenge, Immuntherapie, Intravesikale werden wir noch im Detail anschauen. Da gebe ich Ihnen jetzt einmal ein paar Daten zum Lesen. Harnwegsinfekt, also Daten, jetzt kann ich Ihnen erzählen, das, was wir auch diskutieren, oder Frau Kollegin und ich, kein Zusammenhang Trinkmenge und HWI. Was zeigen die Daten? Prämenopausale Frauen, Reduktion Rezidive. Okay, macht Sinn. Diskrepanz zwischen angegebene Trinkmengen im Fragebogen und prospektiv erhobenen Trinkmengen. Auch eine Sache, die festgelegt ist, weil jeder sagt schnell, ich trinke 2 Liter. Wenn Sie es wirklich messen, wenn Sie drauf kommen, 2 Liter ist viel. Viele, die glauben, wirklich überzeugt davon sind, 2 Liter zu trinken, wenn sie messen, kommen sie vielleicht auf Liter. Das ist auch ein Problem. Und mit diesen Daten, Fragebogendaten, misst ja kaum jemand, sondern kreuzt an. Ja, das heißt, viele Erkenntnisse, die wir gewonnen haben aus Verhältnisstudien, Fragebogenstudien, haben uns auch irre geführt, weil sehr leicht behauptet wird, 2 Liter getrunken zu haben, wobei es nicht ist. Fazit, ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, mehr kann ich nicht empfehlen als das. Erfahrungsgemäß, Trinkmenge reduziert wurde aufgrund der Symptomatik, stimmt auch. Das, was wir sehen und das, was wir auch in Ordinationen oder in der Ambulanz immer wieder besprechen, ist, je mehr Dysurie und Polakysurie kommt, was Leitsymptom bei Harnwegsinfekt ist, man neigt als Reflex weniger zu trinken. Als Antwort. Ich bin eh ständig am Klo und jetzt, wenn ich noch 2 Liter trinke, bin ich nur noch am Klo. Und somit sagt man, ich reduziere lieber selber. Das sind oft dann sehr, sehr konzentrierte Harnproben und exekierte Patientinnen. Cranberries war irrsinnig innig, wie Sie sehen, dass es JAMA publiziert. Man hat gesagt, ja, wir haben Wundermittel, was Prophylaxe angeht, gefunden. Es ist auch was dabei. Sie können es hier sehen, insbesondere bei Coli. Es ist nicht nur die wirksame Substanz, die Alkaloide, die drinnen sind, sondern auch leichte Ansäuerung möglich. Das Problem, was wir haben oder was wir gelernt haben aus diesen Studien, die Dosierung. Das, was man imstande ist, zu sich zu nehmen, kann nicht reichen, dass das Ganze sich widerspiegelt mit ausreichender Konzentration im Harn, um das Problem wirklich zu lösen. Das heißt, worauf wir warten, sind höher konzentrierte Präparate, dass man mit geringerer Menge, Masse, genug wirksame Substanz tatsächlich in den Harntrakt bringen. Genderspezifisch könnte man gar keine Aussage treffen in dieser top publizierten Publikation. Genau das Gleiche finden Sie in der Literatur zur Immuntherapie. Ja, es macht Sinn, es ist irgendwie logisch, es ist perorale Immunisierung, Antikörper werden sich bilden, Wenn Sie aber die Daten anschauen, es wirkt, es gibt Patientinnen, sage ich immer, weil das meistens Frauen nehmen, wo es wirklich geholfen hat, aber wenn wir eine genderspezifische Wirkspektrum haben wollen oder halt finden wollen, werden wir keine Aussage treffen können. Instillation? Detto. Es wirkt, es ist effektiv, große und vor allem randomisierte Studien fehlen, das sind so eher kleinere Patientenkollektive, wieder keine genderspezifische Verwendung nachgewiesen oder halt zu empfehlen. Was kann man noch machen? Bei rezidivierenden Harnwegsinfekten habe ich Ihnen auch hier zusammengefasst. Das, was man probiert hat bei Harnwegsinfekten bei Frauen, es gibt nichts, was man nicht probiert hat. Man hat probiert Supplements, man hat probiert Milchsäure produzierende Keime sowohl vaginal zu geben als auch peroral zu nehmen. Man hat alles Mögliche probiert und im Prinzip sind wir bei Patientinnen, die leiden, die es wirklich häufig bekommen, dort, wo wir auch vor 20 Jahren waren. Außer wir machen Chemoprophylaxe, sprich Antibiotika, letzte Bastion der Verteidigung. Und zwar gezielt auf die Keime, die wir in einer Harnkultur nachgewiesen haben. Sie sehen hier, das habe ich Ihnen auch dann rot wirklich underlined. Daily or postcoital low-dose antimicrobial therapy, also nach Risikoverhalten oder sogar täglich Antibiotika. Und in postmenopausal, sowohl in prämenopausal Women, das Gleiche. Das, was tatsächlich wirklich Lebensqualität zurückbringt in ausgesuchten Fällen und wirklich wirkt, ist gut ausgesuchte Antibiose. Take-home, Inzidenz. Frauen viel häufiger als Männer, Männer kompliziert, Therapie geschlechtsspezifisch durch betroffenes Organ, sprich bei Männern Prostata anschauen, die Sachen, die obstruieren, bei Frauen vor allem Menopause, Hormone anschauen, bei Männern längere Antibiotikagabe notwendig als bei Frauen, bei unteren Trakt, weil Prostata schlecht durchblutet ist und immer wieder und noch dazu zusätzlich mit Nebenhoden verbunden, alles außerhalb vom Körper mühsam zu behandeln, länger. Und erhöhte Resistenz. Prävention, antibiotische Prophylaxe bei Frauen, hat sich gut gezeigt. Fazit, kein Gender-Aspekt in allen HWI-Studien. Also alle diese Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, alles, worüber wir reden, könnte nicht zu einem Entschluss kommen, um zu sagen, ja, eindeutig Frauen zu identifizieren als Kollektiv, wo wir gewisse Sachen ändern sollten und sagen, ja, im Gegensatz zu Männern, nein, fehlt bis heute. Harnwegsinfekt ist Harnwegsinfekt, immer noch nach Lehrbüchern und nach Stand der Wissenschaft. Der Mann, Stiefkind bei HWI-Studien, wird praktisch nicht untersucht. Es ist auch selten, aber es könnte helfen, weil wir Vergleiche hätten, Hormone hätten, das alles, was wir besprochen haben. Es gibt praktisch keine Männer, die in einer repräsentativen Anzahl inkludiert waren in Studien. Ich zeige Ihnen jetzt noch die Top-Diagnosen. N40 Prostatahyperplasie, Nummer 3 Prostatakarzinom, Blasenkarzinom Nummer 2 und Steine Nummer 1. Jetzt wäre es nicht fair, aber ich glaube, wir sind mit der Zeit schon ziemlich fortgeschritten, Michi. Ja? Ich werde Ihnen noch zu Steine zwei Sachen sagen und dann werden wir Prostata doch auslassen. Es ist auch kein typisches Gender-Thema. Es hängt immer davon ab, wie die Zusammensetzung ist, indem wieder hier auch zu Gender-Vortrag wieder mehr Frauen kommen als Männer, werden wir Prostata stanzen. Aber Steine machen wir noch ganz kurz. Also die Diagnose Nummer 1, und zwar 114 Codes im gleichen Spital, also repräsentativ höher als alles andere. Das sollte ich Ihnen zeigen, was und wie sich im Alter Lithiasis verhält, wann steigt. Und Sie werden sehen, da haben Sie einen Abfall gegen 80. Lebensjahr. Will ich Ihnen unbedingt zeigen, erst publizierte Arbeit mit einer Zertrümmerungsmaschine, also die Maschine, die von außen die Steine zertrümmert, die war in München, kommt aus der Militärindustrie, der Kollege Chassis hat an dem gearbeitet, noch in den 80er Jahren. Sehen Sie das an, das ist Computer, Monitor und so, für die Jüngeren und Toast, die es vielleicht nicht mehr erkennen. Ich habe es am Fernseher noch gehabt. Dieser junge Mann, Alfred Nobel, hat sich diese ganzen Sachen angeschaut zu seiner Zeit und Schockwellen, sprich magnetische Wellen, bewiesen, dass sie sich auch durch die harte Materie bewegen können und erst am Ende, dort wo sie ankommen sollen, im Fokus Schaden anrichten. Und genau so funktioniert der SWL. Die Stoßwellen werden produziert von außen, werden transportiert durch den Körper und wenn man Fokus an Stein gibt, erst am Stein kommt es zu Schaden. Und das nutzt man gut. Auch viele Publikationen, auch einige von unseren Arbeitsgruppen über Efficacy und überhaupt Anwendung der Stoßwellentherapie. Und warum ich es das für heute ausgesucht habe, ist, weil die Zeiten gekommen sind, wo OP-Kapazitäten so eng sind, dass es wirklich ein höchstes Gut ist. Und wir haben inzwischen, wie Sie auf diesem Slide da sehen, auch in 1980er zum ersten Mal die Niere amputiert von außen, um Stein aktiv von hier rauszuholen aus der Niere, also nicht von unten, Kamera, damals war es noch nicht möglich, alles zu fragil, Optiken zu dick und, das geht heute, aber 80 ist Zertrümmerung und Punktion der Niere. Inzwischen, wir haben immer wieder gewechselt, je nachdem, zuerst haben wir behauptet, ja, Revolution, SWL, Stoßwelle, man kommt ambulant, Stein wird zertrümmert, man uriniert es raus. Dann, nein, das ist nicht Efficacy ist zu low, wir haben diese Effizienz nicht erreicht, man muss zweimal, dreimal zertrümmern und es gibt gehen wir aktiv auf Steinentfernung. Und je nachdem, wie sich technisch was es gibt, zum Beispiel Laser, kommt raus und dünne Laserfaser und plötzlich können wir mit dem Laser in die Niere kommen von unten, da sagen wir, oh, Lasern ist das Beste, das wechselt. Mittlerweile hat sich aber auch gezeigt, dass diese ganzen Steinzertrümmerungsmethoden nebeneinander so gut leben können und das wir alle brauchen, von Beginn an bis heute, und dass es sehr situationsabhängig ist. Und heutzutage, wo wir wirklich Narkosen und OP-Kapazitäten probieren, für Patienten wirklich zu nutzen, die durch eine Verlagerung der OP einen Schaden hätten, sprich vor allem onkologische Patienten, die nicht warten sollten, dann schauen wir, dass wir das, was vielleicht ohne Narkose geht, nämlich Steintherapie, möglicherweise in einem ambulanten Setting mit Zertrümmerung machen. Und somit ändern sich die Zahlen wieder, dass die endourologischen Eingriffe mit aktiven Steinentfernung, Zerläserung und so weiter wieder runtergehen und die Anzahl der Steinbehandlungen, wo wir ambulant agieren, ohne Narkose, also mit Zertrümmerung, steigen. Ich zeige Ihnen jetzt nur noch, dass Sie diese Sachen sehen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, wie das tatsächlich ausschaut, Laser, Zertrümmerung und dann komme ich zu unserer schon behauptete Sache, ESWL eingeführt, runtergefallen bis 2010, das eingeführt, raufgegangen und jetzt kommt Fortsetzung von diesem Paper, das ist ja mittlerweile 10 Jahre alt, jetzt geht es wieder, jetzt steigt ESWL wieder rauf und da, hier war Technik neu, das ist neu dazugekommen, immer dünnere immer dünnere Kameras und Laser. Jetzt kommt OP und man muss immer im Kontext der Zeit auch verstehen, warum sich gewisse Sachen ändern und immer wieder krisch-krasch gehen. Also da kreuzt sich immer wieder rauf, runter. Aber was man sieht ist, alle diese Methoden bleiben. Die leben nebeneinander und verschiebt sich nur. PNL, das ist die Punktion von außen, ist stabil niedrig. Sucht man sich aus nur für große Steine. Und wenn man das jetzt epidemiologisch bei Gender sich anschaut, was wir gemacht haben, könnte man meinen, warum soll es Unterschiede geben? Und es ist auch richtig so, man findet praktisch kaum tatsächlich genderspezifische Unterschiede. Was man findet ist aber die Kulturen, wo einer von beiden Gender kulturell bezogen, sprich, wo ich wohne, was von mir erwartet wird, Adipositas entwickelt zum Beispiel, dann wird es plötzlich genderspezifisch. Was ich damit sagen will, man kann die Länder identifizieren, wo männliche oder weibliche Population, weil es Schönheitsideal ist oder weil es einfach soziologisch so ist, mit Adipositas deutlich höher liegt als anderer Geschlecht. Und dort ist es dann wieder genderkonform. Prinzipiell ist die Prävalenz und überhaupt die Inzidenz der Steine für beide Geschlechter im Ansteigen. Schlechte Ernährung, Fast Food, Iced Tea ist ein Problem, also die Soda, also alle diese gezuckerte Säfte, viel zu wenig Hydration, also viel zu wenig Flüssigkeit, wenn man zu wenig trinkt und. Aber auch im Allgemeinen ist ein Anstieg durch alle Gruppen. Wahrscheinlich, bei Steinen ist es eh am wahrscheinlichsten, dass es äußere Einflüsse sind, dass wir einfach schlecht essen und schlecht trinken. Aber zumindest Abschluss, dass wir in dem keiner der beiden Geschlechter als schlechter einstufen können mit Behandlung oder mit Inzidenz. Das ist einfach wirklich Lifestyle-abhängig. Und Michi, damit würde ich dann Prostata auslassen und mit diesem gendergleichen Slide beenden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.